Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das ist der Bibelvers aus Psalm 103, den wir auf der Geburtsanzeige von Raphael lesen können. Und was soll ich noch dazu sagen? Ja, wirklich, lasst uns Gott loben und ihm danken. Denn er ist verantwortlich dafür, dass der kleine Raphael in diese Welt geboren werden durfte und nun Teil von unserem Leben sein darf. Das ist ein echtes Wunder. Raphael ist ein Wunder, und zwar so wie wir alle. Vielleicht denkt jetzt jemand, ah, was? So eine Zeugung ist eine ganz erklärbare Sache. Mann und Frau kommen zusammen gemäß der natürlichen Ordnung, und wenn die Voraussetzungen stimmen, dann gibt es Nachwuchs. Das hat ja wirklich nichts mit einem Wunder zu tun. Wirklich? Wisst ihr, wir Menschen leiden manchmal schon an einer ziemlichen Selbstüberschätzung. Wir denken heute mehr oder weniger bewusst, wir hätten alles verstanden und wir wüssten über alles Bescheid. Wissenschaftliche Erkenntnisse und Berichte vermitteln uns zudem noch den Eindruck, als wäre die Funktionsweise dieser Welt nichts Besonderes mehr. Und da wir ja alles verstehen, wir könnten uns über die Welt und was sie uns bietet, nach Lust und Laune quasi über sie verfügen. Und weshalb auch nicht? Wir waren ja schließlich auf dem Mond. Wir haben Satelliten im Weltraum und können mit unseren Teleskopen ja schon fast bis zum Ursprung des Universums schauen und es beobachten. Wer braucht da noch einen Gott? Es mag sein, dass wir diese Gedanken nicht bewusst denken. Aber wenn ich Zeitung lese oder mich mit verschiedenen Menschen unterhalte, habe ich stark das Gefühl oder oft stark das Gefühl, dass wir als Gesellschaft die Vorstellung von einem Gott in die Märchenkiste gepackt haben. Es ist zwar schon noch nett, an einen lieben Gott zu glauben, so wie heute an einem solchen Tag, dass dieser uns aber dann und die Welt noch lenkt oder fast noch schlimmer über unser Leben entscheidet. Das dann doch lieber nicht. Also wer jetzt nun so denken möchte, please feel free. Wir haben alle die Freiheit, so zu denken und auch so zu glauben, was wir wollen. Aber lasst uns doch wenigstens gemeinsam die Augen auftun für die Vielfalt und die Wunder des Lebens und nicht einfach denken, dass so wie es jetzt ist, einfach normal, ja schon fast selbstverständlich wäre. Damit wir, also so hoffe ich wenigstens, etwas zum Staunen haben, möchte ich euch einige Wunder vorstellen. Ich denke, das tut allen Menschen gut, denn wer mit offenem Herzen und über die sichtbare Schöpfung nachdenkt und staunt, der wird sehr schnell auch vom menschlichen Größenwahn befreit. Vermutlich wissen die meisten von uns, dass jeder Mensch einen eigenen Fingerabdruck hat. Allein das ist schon etwas Besonderes. Aber es gibt noch andere besondere Merkmale, die uns einzigartig machen. Und zum Beispiel ist es die Iris des menschlichen Auges. Hopp. Ja. Ebenso wie der Fingerabdruck unterscheidet sie sich auch bei eineiigen Zwillingen. Dieses besondere Muster und all die Farben, grün, braun, blau und auch verschiedene Farben mehr, das ist doch einfach ein Wunder. Wenn wir uns dann noch überlegen, wie viele Völker es gibt und man sehr oft auch vom Äußeren her erkennen kann, woher jemand kommt, so ist doch jeder Mensch völlig einzigartig. Sodass zwar durchaus eine Einteilung möglich wird, ich sage als Beispiel, diese oder jene Person kommt aus Spanien, das sieht man manchmal, und doch bleibt aber auch in dem wieder jeder Mensch völlig einzigartig. so wie ein Fingerabdruck, gleich und doch nicht gleich. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich fasziniert diese Vielfalt total, diese Einzigartigkeit und Struktur unserer Körper, so gleich und doch so unterschiedlich und einmalig. Aber nicht nur wir Menschen funktionieren und sind interessant. Auch die Natur übersprudelt von ihren Wundern. Wisst ihr, ich schaue gerne auf YouTube solche Dokumentarfilme über die Wunder der Schöpfung. Dort werden unzählige Tierarten mit absolut interessanten Fähigkeiten vorgestellt. Zum Beispiel, den kennen wir alle, der Blauwal. Habt ihr gewusst, dass es das größte Tier ist, nicht nur heute zum heutigen Zeitpunkt? Er ist das größte Tier, das überhaupt jemals gelebt hat. Er ist auch größer als alle Dinosaurier es je waren. Sein Herz ist wieder gleich groß wie ein Auto. Er selbst ist etwa 23 bis 33 Meter lang und er kann bis zu 180 Tonnen schwer werden. Ich nehme an, wir alle kennen den Blauwal und haben schon von ihm gehört, aber es gibt auch noch weitere interessante Tiere. Auch ein bekanntes ist das Chamäleon. Habt ihr aber gewusst, dass es seine Farben nicht selbst wählen kann? Es dient auch nicht in erster Linie der Tarnung. Es zeigt vor allem seinen Gemütszustand an. Bei Wut und Angst wird es zum Beispiel schwarz. Während das männliche Tier auf der Suche nach einem Weibchen, das ist jetzt nicht so überraschend, in hellen und farbigen Farben leuchtet. Und wenn es friert, dann nimmt es wieder wegen der Sonne dunkle Farben an. Mein persönlicher Favorit ist tatsächlich der Oktopus oder auch der Kraken. Er hat ein komplexes Gehirn und drei Herzen. Die Saugnäpfe wiederum dienen zum Tasten und Schmecken. Und an jedem der acht Arme befinden sich hunderte Saugnäpfe, die dabei helfen, Gegenstände zu erkunden und festzuhalten. Damit können diese Kraken nicht nur Objekte betasten, sondern auch Muscheln öffnen und Deckel von Gläsern abschrauben. Und jetzt, jeder Saugnapf kann sich eigenständig bewegen und verfügt über sogenannte eigene Geschmacksrezeptoren. Puh. Das ist ungefähr so, als hätten wir hunderte voneinander unabhängige Zungen auf der Haut. Wie das Chamäleon kann es auch seine Farbe ändern. Und seine Haut ist lichtempfindlich und enthält ein Protein, das in einem Teil auch der Augen vorhanden ist. Kraken können mit ihrer Haut zwar keine direkten Kontraste oder Kanten sehen, aber einen Wechsel der Lichtintensität wahrnehmen. Und dadurch wird es ihnen möglich, ihre Tarnung blitzschnell an die Struktur und Farbe ihrer Umgebung anzupassen. Und das, haltet euch fest, bis zu 177 Mal pro Minute. Es gibt auf dieser Welt so viele unterschiedliche Pflanzen und Tiere und Menschen, die unterschiedlichen Ausprägungen des Lebens. Und obwohl es eine Fülle von Leben gibt, die unterschiedlicher nicht sein könnte, so scheint es auch eine geheimnisvolle Verbindung zu geben. Lasst uns zum Beispiel mal ein Atom anschauen. Kommt euch dieses Muster oder diese Darstellung wenigstens bekannt vor? Die Ähnlichkeit scheint auf diesem Bild nicht sofort ersichtlich. Ich werde zur Hilfe das nächste noch hinzunehmen. Ist das nicht erstaunlich? Es scheinen sich gewisse Gesetzmäßigkeiten innerhalb des sichtbaren Universums zu wiederholen. Ein Kreisen von gewissen Teilen um ein größeres Teil herum. Von kleinsten Dingen bis zu den größten Strukturen scheint es also ein sich ständig wiederholendes Muster zu geben. Es geht sogar so weit, dass die Wissenschaftler, und da bin ich keiner davon, scheinbar herausgefunden haben, dass es nebst der Struktur einer Galaxie sich sogar Strukturen zwischen den Galaxien selbst wieder zu Strukturen bilden. Das heißt, sie ziehen sich an und bilden riesige, unermessliche Galaxienhaufen. Das sind keine Sterne, das sind einzelne Galaxien. Also, was hat jetzt das bitte schön mit dem Bibelvers von vorhin zu tun? Wir sind hier immerhin in einem Gottesdienst und nicht in einer Physikstunde oder einer Naturkundestunde. Ja, das stimmt. Wenn ich aber über einen Psalm spreche, wo wir Gott loben und daran denken, dass er keine Fehler macht und letztlich alles gut wird für die, die ihm vertrauen, müssen wir uns manchmal auch daran erinnern, dass es einen Gott gibt, der alles in seinen Händen hält und der auch alles nach einem Plan geschaffen hat. Selbst wenn man gläubig ist, wird man immer wieder auch herausgefordert, an ihm festzuhalten. Und wir alle wissen, dass in dieser Welt schlimme Dinge geschehen. Und ich bin sicher, jeder von uns hat bereits Dinge erleben müssen, die er oder sie sich nicht gewünscht hat. Deshalb ist es auch sehr wichtig, dass wir den Blick auf das große Ganze richten, um zu erkennen, da ist jemand. Gott existiert und er hat tatsächlich alles in seinen Händen. Ich persönlich frage mich immer wieder, wie kann man alle diese Wunder betrachten und dann wirklich denken, dass das aus einer Ursuppe, wie auch immer geartet, einfach so aus sich heraus, selbst heraus gestaltet wurde. Hallo? Das scheint mir doch weitaus sonderbarer als der Glaube an einen Gott, der uns lieb hat und mit uns Gemeinschaft haben möchte. Ich persönlich finde den Gedanke, dass alles zufällig entstanden ist und alles ohne eine Kraft im Hintergrund ins Leben kommt und dann wieder vergeht, eigentlich auch schlicht grauenhaft. Was für einen Grund gäbe es da noch, sozial zu denken? Weshalb sollte ich mich um meinen Nächsten kümmern? Wenn nichts aus wahrer Liebe geschieht, dann gibt es doch keinen Sinn, sich wirklich um jemanden zu sorgen. Vielleicht denkt jetzt jemand von euch, ach was, Firlefanz, egal ob alles eine Struktur hat oder auch nicht, das finde ich ja schon auch interessant, aber das deswegen an einen Gott zu glauben, für mich ist folgende Frage viel wichtiger. Weshalb soll ich daran denken, dass Gott mir Gutes getan hat? Ich habe viel Schweres im Leben durchmachen müssen und musste immer selbst auf mich schauen und die Dinge selbst in meine Hände nehmen. Und für das soll ich dann auch noch dankbar sein? Nun, das ist tatsächlich so, dass wir hier in der Schweiz zwar ein relativ angenehmes Leben führen können und trotzdem gibt es auch in unserem Land so einige Herausforderungen. Vielleicht weniger aus materieller Sicht, aber aus Sicht des Alltagslebens in jedem Fall. Wenn wir dann noch einen Blick über unseren Tellerrand hinauswerfen, dann merken wir sehr schnell, dass diese Welt keineswegs ein rein gemütlicher Ort ist. Gemäß dem IKRK gab es im Jahr 2024 weltweit über 120 bewaffnete Konflikte. Doch nicht nur das. Das UNO-Flüchtlingshilfswerk beschreibt, dass die Anzahl der Flüchtlinge weltweit zwar um 5% zurückging, aber es sind immer noch sagenhafte 117,3 Millionen Menschen, die auf der Flucht sind. Hinzu kommen, und aus christlicher Sicht haben wir übrigens auch absolut keinen Grund, aufzuschnaufen. Weltweit werden gemäß Open Doors 380 Millionen Christen aufgrund ihres Glaubens in 78 Ländern der Welt verfolgt. Und dann hinzu kommen dann schließlich auch noch Krankheit, Armut und Hunger. Es stellt sich deshalb auf den ersten Blick die Frage tatsächlich, weshalb man Gott dankbar sein sollte. Um das zu beantworten, müssen wir zuerst einmal folgende Frage noch klären. Wer ist eigentlich verantwortlich für die schlimmen Dinge in dieser Welt? Die Antwort darauf gibt uns die Bibel und das bereits schon auf der ersten Seite oder quasi auf den ersten Seiten. Sie redet im Schöpfungsbericht davon, dass Gott die Welt geschaffen hat und einen Ort der absoluten Vollkommenheit. Und sicher habt ihr alle schon vom Garten Eden oder dem Paradies gehört. Die Bibel beschreibt, wie Gott die Welt geschaffen hat und dass er mit den ersten beiden Menschen in ungetrübter Gemeinschaft gelebt hat. Gott in seiner Liebe war bei den Menschen und es gab nichts, was die Freude getrübt hätte. Sie hatten sogar ewiges Leben. Gott gab ihnen lediglich ein einziges Gebot und erklärte ihnen auch die Konsequenzen, wenn sie sich nicht an dieses eine Gebot halten würden. Esst nicht vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Wenn ihr es tut, dann werdet ihr sterben. Und was geschah? Also natürlich machten die beiden genau das. Der Teufel verführte die ersten Menschen und sie aßen von der Frucht des verbotenen Baumes. So konnten sie nicht mehr in der Gegenwart des heiligen Gottes bleiben. Sie mussten das Paradies verlassen und verloren das ewige Leben. Doch damit nicht genug. Durch die Sünde kam der Tod mit allen Begleiterscheinungen in diese Welt. Hass und Zerstörung breiteten sich aus, schlicht weil es nicht anders sein kann ohne Gott. Gott ist nicht nur die Quelle und der Ursprung der Liebe, er ist Liebe und alles, was getrennt von dieser Liebe ist, kann letztlich nichts als Zerstörung bringen. Wer hat jetzt Schuld, dass der Tod in die Welt gekommen ist? Wir oder Gott? Die Antwort, ich denke, ist klar. Der Mensch hat sich entschieden, Gottes Anordnungen zu missachten, weil er unabhängig sein wollte. Er wollte selbst regieren und auf dem Thron der Macht sitzen. Und was haben wir jetzt? Haben wir den Salat. Es kann also keiner kommen und sagen, Gott ist schuld. Gott ist keineswegs schuld. Wir und unsere Besserwisserei sind schuld. Also die Schuldfrage ist jetzt aus biblischer Sicht geklärt. Aber was machen wir jetzt mit diesem Wissen? Ist das alles? Ist das das Ende der Fahnenstange? Nein. Gott hat alles dafür getan, dass die entstandene Trennung zwischen ihm und den Menschen wieder aufgehoben wurde. Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist am Kreuz für uns gestorben. Das heißt, er hat für unsere Fehler bezahlt, die wir gemacht haben und auch machen. Ja, aber warum haben wir da noch Probleme? Weshalb gibt es immer noch Krieg und Krankheit in dieser Welt? Weil Gott unserem Alleingang auch eine bestimmte Frist gesetzt hat. Viele Menschen wollen nämlich nach wie vor, genau wie Adam und Eva, die Anordnungen Gottes nicht einhalten und sagen in ihrem Herzen mehr oder weniger bewusst, wir können es besser ohne Gott. Und er wiederum lässt uns eine Zeit gewähren. Dadurch wird am Ende der Welt sichtbar, wie sehr sich die Menschen, die nicht an Gott glauben wollten, doch geirrt haben. Zusammengefasst bedeutet das also Folgendes. Wir leben aktuell in der Zeit, wo wir Menschen unseren freien Willen einsetzen dürfen. Für das Gute und für das Böse. Und aus diesem Grund gibt es trotz Erlösung für uns noch immer Streit, Mord und Totschlag. Und aus diesem Grund gibt es auch keinen wahren Frieden auf dieser Welt. Wow, das klingt jetzt ziemlich pessimistisch. Wir feiern das Leben und eine Segnung und der da vorne redet von Mord und Totschlag. Ach du meine Güte. Keine Angst, das war und ist nicht mein Ziel, dass ihr euch schlecht fühlt. Ich wollte und will lediglich aufzeigen, weshalb diese Welt so ist, wie sie ist und dass es trotzdem allen Grund gibt, Gott zu danken und ihm zu loben. Durch Jesus Christus haben wir nämlich bereits in dieser Welt und für diese Welt ein unermessliches Gnadengeschenk erhalten. Wer Jesus Christus als seinen Erlöser angenommen hat, der darf wissen, der Tod hat alle Macht über sein oder ihr Leben verloren. Und so jemand darf wissen, mag in dieser Welt kommen, was da wolle, ich habe ein ewiges Zuhause bei meinem Vater im Himmel. Ich muss mich nicht fürchten vor dem Tod. Das ist die wahre Hoffnung der Christen. Sie glauben an einen lebendigen Gott, der bereits in dieser Welt durch seinen Geist gegenwärtig ist. Durch seine Kinder wirkt er sogar manchmal verschiedenartige Wunder und er spricht zu ihnen durch sein Wort, die Bibel, aber hier und da auch auf übernatürliche Weise. Und deshalb steht auch im Markus-Evangelium, Kapitel 16, stehen die Verse 17 bis 18 vor. Folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen sprechen. Wenn sie Schlangen anfassen oder ein tödliches Gift trinken, wird das ihnen nicht schaden. Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund. Wir sind heute zusammengekommen, um das Leben von Raphael in besonderer Weise dem Schöpfer von Himmel und Erde in die Hände zu legen und um ihn zu bitten, dass er sich ihm ganz persönlich zeigt. Und wir wiederum wollen alles dafür tun, dass nicht nur er, sondern auch alle Menschen, die Gott in unser Leben gelegt hat, etwas von Gottes Liebe erkennen, damit sie letztlich die Worte aus Psalm 103 aus tiefstem Herzen und mit Blick, und das ist sehr wichtig, um diese Worte richtig zu verstehen, mit Blick in Richtung Ewigkeit nicht nur lesen, sondern auch bekennen können. Und ich lese jetzt zum Abschluss ganz bewusst den Psalm 103 noch vor. Er ist von David. Preise den Herrn, meine Seele. Ja, alles in mir, lobe seinen heiligen Namen. Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Er vergibt dir alle deine Schuld und heilt alle deine Krankheiten. Er rettet dich mitten aus Todesgefahr, krönt dich mit Güte und Erbarmen. Er gibt dir in deinem Leben viel Gutes, überreich bist du beschenkt. Wie sich bei einem Adler das Gefieder erneuert, so bekommst du immer wieder jugendliche Kraft. Der Herr vollbringt große Rettungstaten, allen Unterdrückten verhilft er zu ihrem Recht. Er gab Mose zu erkennen, wie er handelt, und den Israeliten zeigte er seine mächtigen Taten. Barmherzig und gnädig ist der Herr. Er gerät nicht schnell in Zorn, sondern ist reich an Gnade. Nicht für immer wird er uns anklagen, noch wird er ewig zornig auf uns sein. Er handelt an uns nicht so, wie wir es wegen unseren Sünden verdient hätten. Er vergilt uns nicht nach unseren Vergehen. Denn so hoch wie der Himmel über der Erde ist, so überragend groß ist seine Gnade gegenüber denen, die ihm in Ehrfurcht begegnen. So fern wie der Osten vom Westen ist, so weit schafft er unsere Vergehen von uns fort. Wie ein Vater seinen Kindern voller Güte begegnet, so begegnet der Herr denen, die ihm in Ehrfurcht dienen. Denn er weiß ja, was für Geschöpfe wir sind. Er denkt daran, dass wir nur aus Staub gebildet wurden. Der Mensch, seine Lebenstage sind so vergänglich wie das Gras. Er gleicht einer Blume auf dem Feld, die aufblüht. Wenn aber ein starker Wind über sie hinwegfegt, dann ist sie nicht mehr da. Dort, wo sie einmal blühte, gibt es keine Spur mehr von ihr. Doch die Gnade des Herrn ist immer und ewig über denen, die ihm in Ehrfurcht dienen. Und noch an ihren Kindern und Enkeln erweist er seine Treue. So handelt er an denen, die sich an seinen Bund halten, die an seinen Weisungen denken und danach leben. Der Herr hat im Himmel seinen Thron errichtet und seine Königsherrschaft umschließt das All. Preist den Herrn, ihr seine starken und gewaltigen Engel, die ihr sein Wort ausführt und seiner Stimme gehorcht, sobald er spricht. Preist den Herrn, ihr alle, die ihr zu seinem himmlischen Heer gehört. Ihr, seine Diener, die ihr ausführt, woran er Freude hat. preist den Herrn, ihr alle seine Werke, an allen Orten, über die sich seine Herrschaft erstreckt. Ja, preise den Herrn, meine Seele. Amen.